nachhaltige Entwicklung ein Part, der dazu beitragen kann, gerade bei jungen Menschen anzusetzen und da auch demokratische Werte zu vermitteln. Ich freue mich sehr über den Rückenwind, der auch hier durch diese DINer Erklärung ausgehen wird und soll. Aber das ist aus meiner Sicht auch eine der Grundlagen, die wir, also unsere Demokratie zu erhalten. Nur dann schaffen wir es auch, die Klimakrise zu bekämpfen. Und ich will nicht irgendwelche Maßnahmen gegen die Leute durchsetzen, sondern unsere Aufgabe ist es, die Leute davon zu überzeugen und eben Sachen gemeinsam umzusetzen. Und das ist auch eine große Priorität.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das gibt mir gleich das Stichwort für die zweite Runde und machen wir die noch durch und dann würde ich öffnen ins Publikum hinein. Die zweite Runde würde ich gerne öffnen und fangen dann wieder mit Herrn Roig an, ja, damit wir dann ein bisschen diejenigen, die ein bisschen ausgeruht haben während der letzten Runde. Beide haben wir jetzt angesprochen, das Thema, das Verhältnis von Politikern oder Politikerinnen zu Bürger und Bürgerinnen. Und wir wissen heute, wir haben heute Morgen schon darüber diskutiert, das Vertrauen in Politik ist sehr stark zurückgegangen. Nur 24% der bundesdeutschen Bevölkerung hat großes oder Vertrauen in die politischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, egal ob Land oder Bund. Und wir sehen natürlich auch eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft. Nachhaltigkeit sagt auch, wir müssen uns verändern. Das ist Transformation. Und jetzt die Frage an Sie, wie wollen Sie das zusammenkriegen? Also auf der einen Seite, dass Veränderungen notwendig sind, um den ganzen Krisen, von denen wir eben gesprochen haben, auch etwas entgegensetzen zu können, um Zukunft auch zu ermöglichen und gleichzeitig das Vertrauen doch ja zumindest erschüttert ist und dass dann natürlich das Wiedergewinnen von Vertrauensverhältnissen auch Zeit und auch viel Kraft kostet. Wie wollen Sie das miteinander vereinbaren? Wie möchte das aus Ihrer Sicht die SPD machen oder wie sollte sie es machen?
Also das Erste ist sicher zuhören. Also die meisten Ideen kriegt man ja, wenn man mit Menschen spricht. Das heißt, man muss auf der Straße, bei Veranstaltungen, wegen mir auch in der Kneipe, ansprechbar sein für Menschen, die eine Frage haben, Zeit haben und also sich Zeit nehmen so und dann eben auch ganz genau zuhören. Und ich will ein Beispiel, das ist zumindest mein klassisches Beispiel immer für Vertrauensschutz, sagen. Ich habe jetzt in NRW gemerkt, die sehen das da anders. Aber ich sehe es trotzdem so, weil wir bestimmte Entwicklungen seit 1990 hatten. Das ist das mit dem Kohleausstieg. Da haben mehrere Monate hochrangige Personen zusammengesessen, haben am Ende sich bis auf eine Gegenstimme für diesen Weg entschieden. Der ist dann ja auch bekannt gemacht worden, ist in ein Gesetz gegossen worden. Und es dauerte genau 2 Jahre, da wurde diese Zahl in Frage gestellt. Und das ist eine Sache, die ist bei den Lausitzern, naja, nicht gut angekommen, um es mal so zu sagen. Weil da wurde dann ganz deutlich gesagt, wir haben jetzt auf diese Zahl vertraut. Und teilweise die gleichen, die da mitgearbeitet haben, stellen die jetzt in Frage, das geht so nicht. Also, das ist zum Beispiel so ein Punkt. NRW, die sehen das jetzt ein bisschen anders, aber wir haben es ja gerade gehört, es wird jetzt auch schon wieder relativiert. Und ich sehe so, dass wir, jetzt nicht bezogen auf Brandenburg, ich kann mich erinnern, unser Ministerpräsident, als er Umweltminister war, hat er schon mal, war auch nicht unbedingt ja, anerkennend, da hat er schon mal gesagt, wir könnten in Brandenburg aus der erneuerbaren Energie leben. Der damalige Ministerpräsident sah das anders und gab es noch einen auf den Deckel. Aber das ist schon ewig lange her und wir haben seitdem noch eine ganze Menge dazu gebaut. Also das funktioniert. Und ich glaube, diese Zahl 38 ist trotzdem aber sehr anspruchsvoll. Ne? Also weil es geht ja nicht nur darum, dass man Windräder stellt, sondern muss die ja auch verkabeln, vernetzen und so weiter, Speichermedien schaffen. Ein weiterer Punkt ist, dass man das habe ich 2017 in einer Rede zur Enquete-Kommission schon mal gesagt, dass man aufpassen muss, dass man die gesellschaftliche Entwicklung zwischen den größeren Städten und dem Land, die es gibt, dass man die nicht verstärkt, sondern dass man immer für beide Seiten das Interesse weckt und für beide Seiten ja eben auch mitteilt, wie die denken und warum die so denken. Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir erleben das ja im Land Brandenburg sehr deutlich, diese Entfernung. Ne? Und was sich ja auch durchaus in politischen Entscheidungen widerspiegelt oder in Wahlergebnissen etc. Also das ist so ein Punkt, wo man dann immer für Vertrauen werben muss, aber es dann am Ende auch einhalten muss. Das heißt also, mein Politiker, wenn einer eben gesagt hat, 38, muss man dazu auch stehen, aber eben auch zu den anderen Dingen. Und jeder in der Bevölkerung versteht, dass wir 2019 mit anderen Ideen in den Wahlkampf und auch in die Legislatur gegangen sind, als was wir jetzt umsetzen konnten, weil es dafür Gründe gab. Wenn man diese ausreichend erklärt, versteht das auch jeder. Also es hat nicht jeder so ein Anspruchsdenken und sagt, ihr müsst das jetzt aber unbedingt umsetzen. Ja gut, es ist das Geld nicht da aus den und den Gründen. Das versteht jeder. Und wenn man das im normalen Gespräch mit Menschen diskutiert, ihnen erklärt und auch immer da am Ball bleibt, dann bin ich sehr überzeugt davon, dass man das Vertrauen der Menschen auch wieder gewinnt.
Ja, vielen Dank. Ich gehe jetzt mal direkt weiter zu Frau Schwarzenberg. Also zwei Stichpunkte waren jetzt hier Planungssicherheit, Vertrauenssicherheit. Ja, das waren ja, glaube ich, Ihre Hauptpunkte, die Sie gesagt haben. Wenn wir etwas sagen, müssen wir auch dazu stehen und nicht dann gleich 3 Tage später wird das Gegenteil behaupten. Wäre das auch aus Ihrer Sicht eine wichtige Form, wie wir wieder diese Politikverdrossenheit, ja, ich spreche nochmal Ihr Promotionsthema an, um das zu überwinden, oder sehen Sie noch andere wichtige Schritte, um, ich sage mal, Politik und Bürgerschaft wieder stärker zusammenzubringen?
Sag mal, Vertrauen in Politik zu schaffen, ich glaube, da braucht es einen ganzen Strauß, also unterschiedliche Sachen. Und Verlässlichkeit in Planung, Planungssicherheit, was gerade für wirtschaftliche Unternehmen ein großes Thema ist, das ist ein Punkt. Ich glaube, Vertrauen, man muss erstmal bessere Politik machen. Ich sage das jetzt einfach so. Da kann man, sage ich mal, das Heizungsgesetz ist ein typisches Beispiel, wie es nicht gehen sollte. Und da stellt sich die Frage, wie kommuniziere ich Politik? Das ist das eine. Welche Sprache verwende ich? Und kann ich zuhören? Also diese Rückkopplung, wenn ich, es kann ja wirklich sein, dass ich als Politik, weiß ich auch nicht alles, aber da muss ich zuhören und dann muss ich auch Vorschläge annehmen. Und das ist etwas, was, sage ich mal, nicht so ausgeprägt ist. Nun sind wir zum Glück in Deutschland, sage ich mal, haben wir ein föderales System. Und eine Kommune kann selbstständig für sich entscheiden, ein Land und auch die Bundesebene kann für sich entscheiden. Und wir haben gesprochen, und die Unzufriedenheit, die kommt, muss ich auch mal sagen, stellen wir fest, oder werden Sie ja auch feststellen, sind oft Themen, die, sage ich, auf Bundesebene nach unten. Ich glaube, der Bürgermeister ist noch einer der Personen, der das größte Vertrauen mit hat. Ich weiß nicht, ob sich es inzwischen geändert hat. Ich kenne jetzt nicht die neueste Umfrage, aber so war es zumindest vor Jahren immer, dass dem Bürgermeister noch, also als wir bei der Enquete-Kommission diese Untersuchung haben, hieß es immer noch, der Bürgermeister genießt noch mit das größte Vertrauen. So, wir dürfen das aber auch nicht verspielen. Das heißt, ich kann durch dieses föderale System kann ich in meiner Kommune schon viel, viel besser mit den Menschen kommunizieren. Ich kann sie ermächtigen, selbst mitzumachen bei Politik. Und das ist zum Beispiel eine Schwachstelle in vielen Kommunen, die haben einfach die Ressource nicht. Ich kann auch einen Bürgerrat in der Kommune ansetzen. Ich muss das nicht auf Bundesebene machen. Und ich kann das auch auf Kreisebene machen. Ich kann es auch auf Landesebene machen. Also es gibt auch andere Instrumente noch dazu. Nur allein eine Online-Befragung, wie es bei der Nachhaltigkeitsstrategie gemacht wurde, um darauf zurückzukommen, ist eben manchmal nicht ausreichend, nicht? Also da braucht es einfach auch diese Präsenz, dieses persönliche Gespräch miteinander, um da Vertrauen zu schaffen. Und dann ist es eben wichtig, wenn ich solche Instrumente nutze, dass ich dem Bürger dann auch sage, warum seine Empfehlung nicht geht. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Das wird ja oft nicht kommuniziert. Warum geht es nicht? Ich muss es erklären. Ich muss sozusagen mit ihm in den Dialog oder ins Gespräch gehen. Das sind so Dinge, wo ich sage, Vertrauen. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich will es bloß mal auf den Strukturwandel in der Lausitz zurückbrechen. Wir haben dort beispielsweise eine Bürgerregion, die sich aus Bürgersicht mit dem Strukturwandel beschäftigt. Na Himmel, Herrgott, warum gebe ich dieser Bürgerregion nicht so und so viele Millionen in die Hand und sie sollen selber entscheiden, welche Projekte sie machen? Auch das hat was mit Vertrauen zu tun. Oder den Kinder und Jugend, mache also sozusagen ein Budget, gib das in den Hand und Kinder und Jugendliche sollen ja mitsprechen. Wir haben das ja sogar in der Kommunalverfassung geregelt, als eine Pflicht auch. Na, dann nehme ich etwas und gebe das hin. Nein, das wird nicht gemacht. Jeder berät so für sich, hat so seine Ideen und die Frage ist, wie kommen die denn eigentlich zu denen, die das entscheiden, wie das Geld vergeben wird? Das sind so, denke ich, Beispiele, in Summe, man könnte jetzt noch viel mehr aufzählen, die, glaube ich, mit dazu beitragen würden, ein bisschen mehr Vertrauen zu schaffen in Politik und auch zu motivieren, mitzumachen. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt.
Ja, also ich glaube, das Petitum ist gut angekommen. Ja, also Partizipation mehr auch auf kommunaler Ebene, mehr Möglichkeiten auch der Mitwirkung, nicht des Mitnehmens, sondern der Mitwirkung. Also das waren jetzt, glaube ich, wichtige Stichpunkte, die wir von Ihnen aufgenommen haben. Jetzt, Herr Zechmann, wie sehen Sie das? Was sollte man tun aus politischer Sicht, um das Vertrauensverhältnis mit der Bürgerschaft wieder zu verbessern?
Ich glaube, es sind zwei Ansätze wichtig. Das eine hat Frau Schwarzenberg schon angesprochen, ich würde es aber noch ein bisschen ausbauen wollen. Wie schafft man mehr demokratische Mitwirkung? Wir hatten im Februarplenum im Landtag eine Aktuelle Stunde angemeldet, die unter dem Titel stand: Mehr Demokratie, weniger Parteienstaat. Das wurde leider in den Medien gerne falsch dargestellt. Da geht es wirklich darum, welche Möglichkeiten der Mitwirkung in der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung können die Bürger bekommen, um bevor die Entscheidungen getroffen werden, also bevor die Parlamente entscheiden oder bevor zum Beispiel im Volksentscheid am Ende etwas entschieden wird, da kriegt man eine Frage, da heißt es ja oder nein, du musst also irgendwie ja oder nein sagen, mitwirken zu können. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, Ratschlagverfahren, Zukunftswerkstätten, Planungszellen und. Die sind vielfach erprobt, wissenschaftlich begleitet in verschiedensten Ländern, nicht nur in Deutschland erprobt worden. Und ich glaube, wir müssten sowas einführen, dass die Bürgerinnen und Bürger selber die Möglichkeit haben, solche Instrumente zu nutzen. Ich würde sagen, vielleicht so eine Art Partizipationsmanager vor Ort bereitstellen, der in den Kommunen sagt, okay, ihr habt das Thema XY, da eignet sich zum Beispiel eine Zukunftswerkstatt zu, weil das soll ja nicht nur eine Diskussion sein, es soll ja am Ende auch möglichst ein Lösungsvorschlag erarbeitet werden. Und der zweite Schritt in diesem Kontext ist natürlich, dass das nicht nur freiwillige Instrumente sind, sondern dass die in das Institutionengefüge der repräsentativen Parteiendemokratie derart eingefügt werden, dass die Sachen nicht im Schubfach verschwinden, sondern in die jeweiligen Parlamente, ob es nun die Gemeindevertretung ist, der Kreistag, der Landtag, auch Eingang finden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, gerade auch in den letzten Jahren immer stärker durchgeschlagen ist, das muss man einfach so deutlich sagen, ist die parteipolitische Übernahme von allen möglichen Institutionen. Ich nehme mal nur ganz kurz zwei Beispiele. Die Verfassungsgerichte, das Landesverfassungsgericht, auch das Bundesverfassungsgericht, werden letztendlich durch Parteienvertreter besetzt, nämlich vom Bundestag oder vom Landtag. Und wenn dort nur noch Parteienvertreter in den Gerichten sitzen, dann hat das nicht unbedingt damit zu tun, dass das Vertrauen gegenüber den Bürgern gestärkt wird. Und ganz extrem haben wir es jetzt im Landtag Brandenburg vor kurzem erleben müssen. Ich war ja in den letzten 4,5 Jahren in noch mehr Ausschüssen, als die Sie angesprochen haben, ich war Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses. Und der kümmert sich um den Landesrechnungshof. Und der Landesrechnungshof ist doch eigentlich eine Institution, die unabhängig sein soll und die Landesregierung und obere Landesbehörden kontrollieren soll. Und da wurde leider aus meiner Sicht dann gesagt, naja, wir brauchen für die sogenannte Bestenauswahl keine Ausschreibung mehr, wie das üblicherweise so ist. Man schreibt eine Stelle aus, guckt, wer bewirbt sich, wie qualifiziert sind die und wählt dann aus. Sondern da wurde dann von den Koalitionsfraktionen gesagt, naja, die Fraktionen können doch jeweils einen vorschlagen und dann haben wir die Bestenauswahl. Am Ende wurde ein Kandidat für den Präsidenten des Landesrechnungshofs, weil die Positionen alle neu zu besetzen sind, gewählt, den die SPD vorgeschlagen hat. Es gab natürlich keinen Konkurrenzkandidaten. Es wurde ein Kandidat für den stellvertretenden Präsidenten gewählt, der von der CDU vorgeschlagen wurde. Und es wurde ein weiteres Mitglied im Direktorium des Landesrechnungshofs von den Grünen vorgeschlagen und gewählt. Auch dort keine Gegenkandidaten. Und das finde ich nicht gut, weil das untergräbt das Vertrauen in solche Kontrollinstitutionen und ich glaube auch das Vertrauen der Bürger in solche wichtigen Institutionen. Und das muss man ändern und da gibt es auch Möglichkeiten.
Habe ich noch einen Punkt sozusagen zum ersten Punkt? Das würde mich wirklich auch persönlich nochmal interessieren, weil wir ja auch in unserem Institut sehr viel Bürgerbeteiligung machen, Planungszellen, Bürgerräte und so weiter. Wir haben ja in Baden-Württemberg, wo ich ursprünglich sagen auch tätig war, eine Staatsrätin für Bürgerbeteiligung. Übrigens von den Grünen. Ja. Ist das etwas, was Sie hier auch haben würden? Sie sprachen eben von Partizipationsbeauftragten. Also das wäre jetzt etwas, wo man sagen würde, ja, Baden-Württemberg hat in vielen Dingen tatsächlich auf kommunaler, aber eben auch auf Kreisebene solche Bürgerforen, Bürgerräte, runde Tische eingerichtet über diesen Staatsrat. Wäre das etwas, wo Sie sagen würde, das würde ich mir auch für Brandenburg wünschen?
Also ich kenne jetzt nicht genau die Zuständigkeiten und Möglichkeiten der Staatsräte in Baden-Württemberg. Ich habe davon gehört, dass es das gibt. Was ich mit Partizipationsmanager meinte, ist eher jemand, der vor Ort in den Gemeinden angesiedelt ist, wo die Bürger hingehen können und sagen können, wir haben das und das Thema. Welches Partizipationsinstrument, welche Beteiligungsform ist denn geeignet und wer kann das moderieren? Mhm. Weil ein Ratschlagverfahren braucht einen bestimmten Ablauf, den muss man organisieren in Planungszelle erst recht. Da müssen ja auch die Bürger per Zufallsauswahl aus dem Melderegister ausgewählt werden, dann Fachleute bereitgestellt werden, Informationen bereitgestellt werden. Und gerade bei einer Zukunftswerkstatt ist es ja auch so, dass ich bestimmte Prozessstufen durchgehe. Also ich habe selber verschiedene solcher Verfahren früher mal moderiert. Also es geht eher so um die praktische Hilfe in der Durchführung solcher Verfahren und nicht so sehr um eine Beratungsstelle auf Landesregierungsebene, die vor Ort gar nicht präsent ist. Wie gesagt, ich kenne die Details der Zuständigkeit der Kollegen da in Baden-Württemberg nicht.
Ja, gut. Kommen wir vielleicht hinterher nochmal. Ja, das kenne ich natürlich auch gut. Aber vieles der Funktionen, die Sie gesagt haben, hat genau diese Staatsrätin-Funktion. Ja, jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Brünning. Ja, nochmal das Thema, wie gehen Politiker mit, und Politikerinnen natürlich, mit Bürgern und Bürgerinnen um? Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, damit diese Kluft sich wieder schließen kann?
Aus meiner Sicht sind drei Punkte wichtig. Der erste Punkt wäre Verlässlichkeit, das hatte Wolfgang Reuck schon angesprochen. Verlässlichkeit in politischen Entscheidungen, also wenn man sich auf eine Entscheidung in einem breiteren Rahmen geeinigt hat, dann muss man auch dazu stehen, dann muss man auch alles dafür tun, dass diese Entscheidung beibehalten wird, wie bei uns in der Lausitz 2038 beispielsweise, das Ausstiegsdatum. Verlässlichkeit, Punkt 1. Punkt 2, und ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger, das ist die Bindung von Abgeordneten zu den Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe bei mir im Wahlkreis die östlichste Gemeinde Brandenburgs, Jerischke. Ist von hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den Sediner See, glaube ich, 6 Stunden entfernt. Mit 7 Mal umsteigen, einmal in Potsdam und dann noch, glaube ich, 7 oder 8 Mal Richtung Cottbus. Also es gibt kaum eine Gemeinde, die gefühlt abgehängter ist in Brandenburg als Jerischke, als der Teil Brandenburgs. Und nach der Landtagswahl war ich, glaube ich, ein paar Wochen nach der Landtagswahl dort gewesen, um mit den Bürgern dann ins Gespräch zu kommen, um die Wünsche, Erwartungen vielleicht auch in die Kenia-Koalition mal aufzunehmen. Und die haben mir gesagt, Mensch, Herr Brünning, Sie waren im Wahlkampf da gewesen, das haben wir Ihnen hoch angerechnet, sind aber der erste Abgeordnete seit 20 Jahren, der sich hier in der Region mal sehen lassen hatte. Ansonsten kennen wir hier unseren Bürgermeister, da sind wir wieder beim Vertrauen beim Bürgermeister, aber unseren Landtagsabgeordneten oder unsere Bundestagsabgeordneten, die kennen wir eigentlich gar nicht, weil die sich hier bei uns in der Fläche nicht sehen lassen. Da sind quasi die Bürger in der Pflicht, sich Informationen dazu beschaffen. In Amerika gibt es das Instrument, das ist das Town Hall Meeting. Da werden Abgeordnete vom Repräsentantenhaus verpflichtet, einmal im Quartal in ihrem Wahlkreis eine Bürgerveranstaltung durchzuführen, um den Dialog mit den Menschen zu führen, um ihre Politik zu erklären. Und da hat der Anke Schwarzenberg zum Beispiel das Heizungsgesetz angesprochen. Aber es gibt viel, viel mehr Entscheidungen, die mit Bürgerinnen und Bürgern verständlich erklärt werden müssten. Also ich glaube, dann würde auch die Kluft zwischen Abgeordneten, Entscheidungsträgern und Menschen viel, viel geringer sein. Und ich glaube, dann würde es auch nicht dazu kommen, dass ein Abgeordneter nach 20 Jahren sich erstmal wieder in dem Ort sehen lässt. Das wäre für mich wichtig. Und der dritte Punkt ist der Punkt Ehrlichkeit. Mich hatte damals als CDU-Mitglied, das kann ich kritisch auch gegenüber meiner Partei sagen, bei der letzten Europawahl gestört. Wir sind mit einem Spitzenkandidaten, mit Manfred Weber, ins Rennen gegangen. Der hat auch die Wahl gewonnen. Der sollte Kommissionspräsident werden. Und auf einmal hat Angela Merkel gesagt, nee, die Ursula von der Leyen soll jetzt Kommissionspräsidentin werden. Also es hat natürlich mit demokratischer Mitgestaltung von Menschen, die eine Person wählen, und einer ehrlichen Politik nicht viel zu tun. Ich glaube, von dieser Art von Politik müssen wir wegkommen. Dem Bürger klar und deutlich sagen, was wir wollen. Vielleicht auch mal unangenehme Dinge klar und deutlich aussprechen. Ich glaube, das wird mehr honoriert, als am Ende dann umzufallen. Und ich möchte aber einen Punkt nochmal, was Anke gesagt hatte, eingehen, weil du gesagt hast, wir haben eine Bürgerregion in der Lausitz. Das ist richtig, würde mir vielleicht auch ein bisschen mehr Partizipation wünschen, möchte aber trotzdem für den Strukturwandelprozess in der Lausitz eine Lanze brechen. Wir haben das in NRW gesehen, wir haben das in Sachsen gesehen. Also ich glaube, es gibt keinen Strukturwandelprozess, der mehr Zivilgesellschaft einbezieht als bei uns in der Lausitz. Und deswegen wollte ich das vielleicht nochmal ergänzen. Also, dass es bei uns in Brandenburg schon besser läuft als in NRW und Sachsen. Natürlich gibt es immer noch Optimierungsprozesse, aber in Brandenburg läuft es schon ganz gut.
Gut, ja. Ja, kann man immer noch alles besser machen, ist auch klar. Frau Bodke, jetzt sind Sie dran. Ja, Sie waren als Erstes, jetzt sind Sie als Letztes dran. Jetzt Frage, was würden Sie tun?
Also ich muss tatsächlich, der Vorteil, wenn man als Letztes dran ist, ist, dass man ja auch nochmal was zu dem sagen kann, was die anderen gesagt haben, weil ich finde, hier wird immer wieder darauf verwiesen und die Debatte haben wir auch schon an vielen Stellen geführt, dass das Einzige, was Verlässlichkeit heißt, der Kohleausstieg 2038. Dabei ist es doch eigentlich so, wenn wir ehrlich zu den Menschen wären, dass es gut sein kann, dass der Kohleausstieg beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen, wir wissen alle, wie sich die CO2-Preise entwickeln, früher stattfindet. Und ich finde es unehrlich, gegenüber den Menschen die ganze Zeit zu sagen, dass der Kohleausstieg erst 2038 erfolgen wird. Weil ich kann jetzt dafür sagen, dass wir als Grüne vielleicht auch schon länger dafür stehen, den Kohleausstieg früher durchzuführen. Aber jetzt unabhängig von politischen Entscheidungen kann es gut sein, dass die Entscheidung früher kommt. Und dann sind wir doch viel besser daran bedient, dass wir den Menschen ehrlich sagen, das ist mein Ziel. Aber es gibt Faktoren, die können dazu führen. Und deswegen bereiten wir uns auf verschiedene Szenarien vor. Und ich traue den Menschen in diesem Land auch zu, dass sie das verstehen. Aber sie verstehen es nicht, wenn wir ihnen immer wieder sagen, das ist gesetzt und so wird es stattfinden. Und wir dann perspektivisch in ein paar Jahren vielleicht feststellen, ach Mist, huch, die CO2-Preise, oh, das konnte ja keiner ahnen und generell die wirtschaftliche Entwicklung und erneuerbarer Strom ist ziemlich günstig. Ach, plötzlich steigen wir doch früher aus der Kohle aus. Und das glaube ich tatsächlich, dass das genauso zu Frust führen kann. Und ich will auch noch ganz kurz, weil es jetzt so oft angesprochen wurde, Heizungsgesetz, das ist kommunikativ jetzt von der Bundesregierung vielleicht nicht so optimal war, kann ich als Landtagsabgeordnete ja auch ehrlich sagen. Ich will aber trotzdem auch sagen, dass es da auch eine zweite Seite der Medaille gibt. Wenn ich mal auf Facebook so gelesen habe, was andere Abgeordnete zu diesem Gesetz geschrieben haben, da hatte man ja das Gefühl, Robert Habeck kommt persönlich in meinen Keller und reißt die Gasheizung raus. Und das stand nun wirklich nicht in diesem Gesetz. Und da gehört auch zur Ehrlichkeit mit dazu, dass es da auch zwei Seiten gibt. Einmal vielleicht nicht optimal so ein Gesetz kommuniziert, weil es durchgestochen wurde, weil es ein Referentenentwurf war und so weiter. Ja, mag sein, ist Teil der Seite, aber der andere Teil, und da kann man auch zuhören, ist, dass man eben auch als Abgeordneter von anderen Fraktionen, auch aus der Opposition, die Verantwortung hat, konstruktiv zu sein und nicht mit Fake News zu agieren. Und der dritte Punkt, und da möchte ich an das anschließen, was Anke Schwarzenberg gesagt hat, ich glaube, dass wir als Politikerinnen und Politiker den Menschen durchaus was zutrauen können, eben zum Beispiel auch über Budgets zu entscheiden. Wir haben in der Lausitz die Bürgerregionen, die machen großartige Arbeit. Wir haben aber auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es einen sogenannten Teilhabefonds geben soll, indem Menschen eben selber als Zivilgesellschaft sich Projekte fördern lassen können. Weil das ist gerade im Strukturwandel, Kommunen können Antrag stellen. Es gibt viele große Projekte, aber es fehlt tatsächlich noch an den kleinen sichtbaren Projekten. Und das würde ich mir an vielen Stellen wünschen, dass sozusagen Menschen die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden. Und da kann ich dann, bin ich dann vielleicht auch als Politikerin in der Rolle, dass ich an der einen oder anderen Stelle sage, oh, das Projekt finde ich jetzt echt nicht so toll. Dafür finde ich aber ein anderes Projekt ganz toll. Und das gehört aber eben auch mit dazu, wenn man sagt, man beteiligt Menschen oder lässt sie teilhaben, dass man eben auch ein Stück weit abgibt an andere Menschen, die Entscheidung zu treffen, denen dann aber eben auch sagt, naja, wenn ihr vor Ort mit dem nicht einverstanden seid, dann ist es sozusagen auch Teil des Diskussionsprozesses vor Ort. Und das ermächtigt ja auch Menschen daran, gemeinsam eben Prozesse zu gestalten.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut. Wir sind eigentlich schon am Ende unserer Diskussionsveranstaltung. Es geht wahnsinnig schnell und ich weiß ja auch, dass vor allem Politikerinnen und Politiker gerne auch die Gelegenheit nehmen, ihre Argumente gut auszustatten, mit zumindest vielen weiteren Ausschmückungen. Nichtsdestotrotz gibt es noch eine, das ist Ihre Zeit jetzt, ja, ich habe Zeit genug. Gibt es noch eine Frage oder eine Rückfrage aus Ihrer Runde, die Sie sagen, die hätte ich aber doch noch sehr, sehr gerne an diese Runde gestellt? Die ist jetzt nicht zum Sprache gekommen, da hätte ich doch gern noch mal eine Antwort. Sie können es auch an jemand Einzelnen richten oder auch an alle. Jetzt gibt es noch mal die Chance. Sie haben noch eine, ja, aber bitte nur eine Frage, ja? Kein Co-Referat, ja?
Ich als Nächster, ja? Ja, und zwar an die vier Personen von rechts, den habe ich im Punkt, hier geht es um Klimaplan, ja. Den habe ich meinen Standpunkt, 20 Seiten, zu diesem Gutachten geschrieben. Ich habe von keinem Antwort gekriegt. Nicht nur Sie vier waren da, ich habe ungefähr an. Ich habe den Ausschusssitzung verfolgt und habe das kommentiert, was dort gesprochen wurde und dann meine Position. Da ist nichts gekommen.
Gut, dann sollten wir da auch mal gerade fragen, ja, Bürger, Nähe, ja, Sie haben es alle beschworen, ja. Ja, gut, Sie können ja auch denen nochmal sozusagen Ihre Adresse geben, warum das nicht dann eben beantwortet worden ist. Aber ich glaube, ich nehme es mal als Feststellung, ja, dass eben oft eben tatsächlich Bürger, Bürgerinnen Anfragen stellen? Oder wollen Sie ganz kurz darauf antworten?
Naja, doch. Er hat ja jetzt sich gerade geoutet, wer er ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich da durchaus mehrere Male geantwortet habe, insbesondere weil er ja gerne in den Ausschuss kommen wollte und mitreden wollte. Und das geht da laut Geschäftsordnung nicht. Also man kann hinten sitzen und zuhören. Man darf nicht klatschen, man darf auch nicht reinrufen. Und ansonsten habe ich geantwortet. Allerdings ging es bei diesen Antworten oder auch bei den Fragen nicht direkt um den Klimaplan. Ich gehe mal davon aus, da hat er sich beteiligt bei der Beteiligungsplattform des Ministeriums. Dann da war er öffentlich aufgerufen worden, bei dieser Beteiligungsplattform sich zu beteiligen. Und wer da sich beteiligt hat und was derjenige oder diejenigen geschrieben haben, das haben wir jetzt zumindest nicht gesehen. Wir haben auf alle Fälle den Klimaplan regelmäßig im Ausschuss gehabt. Jetzt ist er ja nun fertig und wir werden in dieser Woche auch darüber debattieren und dann geht es ans Umsetzen.
Okay. Ja. Das ist genau das, was wir wollen. Ja, das ist ein wunderbarer Schlusssatz für unsere heutige Diskussion. Mit Ihnen gemeinsam umsetzen war auch mit das Hauptthema. Ja, wir haben alle sehr hehre Ziele. Da sind wir gar nicht so weit auseinander. Näher, als ich gedacht hatte in dieser Runde. Von daher freue ich mich auch, dass es da doch eine gewisse Einigkeit über die Zielsetzung gibt. Auch eine gewisse Einigkeit, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, wenn man auch unterschiedliche Nuancen hier herausgespürt hat. Also das zunächst einmal freut mich. Wenn es an die Umsetzung geht, wissen wir alle, gibt es Konflikte. Und mit den Konflikten müssen wir umgehen. Und da ist es wichtig, dass wir da auch Kooperationsformen finden, um Konflikte konstruktiv zu lösen. Damit würde ich jetzt gerne Sie verabschieden, zumindest vom Podium. Sie können gerne noch die letzten Minuten hier bleiben. Mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie hier doch Rede und Antwort gestanden haben, auch hier vor den Bürgerinnen und Bürgern, vor den Mitgliedern der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, das ist einen besonderen Applaus wert, dass Sie hier alle hier dabei waren und uns Rede und Antwort gestanden haben.